ganz wichtig ist einmal anzumerken, dass der Nutzen muss den Schaden überwiegen. Mhm. Also die Diagnostik muss auch für den Patienten einen massiven Mehrwert haben und nicht unnötig einfach durchleuchten. Schauen wir mal, ob wir was finden.
Wenn es einzelne Hirnmetastasen sind, geht man manchmal 18 Gray zum Beispiel drauf. Bei einer Prostata zum Beispiel geht man bis zu 60 Gray drauf. Es kommt aufs Therapiekonzept an, auch wie oft der Patient kommt, also wie viele einzelne Dosen er hat.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter,
Oliver,
du bist ein alter, älterer Mensch.
Ja,
deshalb habe ich den Kottan nur gesehen wahrscheinlich, oder?
Ah, ich merke schon, du bist super vorbereitet und weißt, wer heute unsere Gäste sind.
Das stimmt, das stimmt. Und ich war ja bis dato, nicht, und das trifft wahrscheinlich die letzten 30 Jahre, der Meinung, einen Inspektor gibt es keinen. Mhm. Heute werden wir eines Besseren belehrt, aber Peter, du hast wie immer die Vorstellung hundertprozentig parat, darum überlasse ich gleich dir das Wort. Und heute haben wir Gott sei Dank keinen Associate-Professor. Das heißt also, wir müssen nicht das logopädische Training deiner Frau bemühen.
Ja, aber wie du merkst, es hat gefruchtet. Also Logopädinnen sind super.
Associate.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Das Sprechzimmer G1.3 aus dem Universitätsklinikum St. Pölten. Und wir haben heute wiederum zwei großartige Gäste bei uns. Und danke, Oliver, dass ich wieder die Vorstellung machen darf. Wir haben heute bei uns Heinz Preiß aus dem Universitätsklinikum Tulln. Heinz Preiß, Bereichsleitung medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheitsberufe, Radiologietechnologe im Institut für Radiologie und medizinisch-technischer Oberinspektor. Ja, also
Inspektor gibt es da. Wie man merkt, gibt es einen Inspektor auch. Ja,
super cool, schön. Ich bin schon gespannt, was der Inspektor so macht im Universitätsklinikum. Und wir haben aus dem Universitätsklinikum Tulln den Herrn Nikolaus Metz, MST, bei uns. Hallihallo. Abteilung für Strahlentherapie, Radioonkologie, leitender Radiologietechnologe, Mitglied des Risikomanagements und Sicherheitsvertrauensperson CIRS, Brandschutzwart und Strahlenschutzbeauftragter. Wie du siehst, Oliver.
Fast richtig. Ich muss ein bisschen was ausbessern. Ja. In Krems ist die Strahlentherapie und nicht in Tulln.
Habe ich nicht Krems gesagt?
Nein, aber okay. Es macht nichts. Aber es ist okay. Es ist ja fast daneben, mehr oder weniger.
Wir sind ja alles eins. Ne?
Wir sind ein großes Ding. Und das ist auch gut, viele Häuser.
Genau.
Jetzt ist an mir sozusagen diese erste Frage zu stellen. Und ich glaube, dass unser Publikum und die Zuhörerinnen und Zuhörer am allermeisten interessiert, was ist denn überhaupt der Radiologietechnologe? Weil wir haben eingangs schon diskutiert darüber, nicht, ob ein Radiologietechnologe womöglich mit Radios zu tun hat. Mhm. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, nein. Aber Heinz, was macht denn ein Radiologietechnologe und wo kommt dieses Berufsbild überhaupt her?
Ah, dieses Berufsbild ist grundsätzlich weit über 100 Jahre schon alt. Wir basieren ja auf der tollen Entdeckung von Wilhelm Conrad Röntgen, der die Röntgenstrahlung entdeckt hat und draufgekommen ist, wir können in den Menschen auch hineinschauen. Aber nachdem die Technologie sich ja zum Glück im Laufe des Jahrhunderts sehr weit entwickelt hat, hat sich doch recht früh eine eigene Berufsgruppe entwickelt. Früher waren es die Röntgenschwestern, dann der radiologisch-technische Assistent, mittlerweile sind wir der Radiologietechnologe, weil wir von der Palette der Radiologie sehr viel abdecken. Das eine ist das konventionelle Röntgen, das jeder kennt, wenn er mal ein Lungenröntgen braucht, weil er hustet oder weil er sich den Finger verletzt hat, gibt es das klassische Unfallröntgen. Aber die Computertomographie, die Magnetresonanztomographie, diese große diagnostische Palette sind wir die Verbindung zwischen Patienten und dann befundeten Arzt, weil wir die Untersuchungen durchführen. Und je besser wir die Untersuchungen durchführen, umso besser ist es für den Patienten, weil die Befundung natürlich viel besser wird. Aber das ist es noch nicht. Wir haben auch noch die Möglichkeit, in der Veterinärmedizin rein theoretisch zu arbeiten. Also auch wenn ein Pferd eine Computertomographie bekommt, sind auch wir dort. Wissenschaft und Forschung, es geht auch um Materialkunde, aber was halt auch ein großer Punkt ist, und das würde ich dann gerne den Nikolaus weitergeben, das ist natürlich auch der Bereich der Strahlentherapie. Also mein Bereich ist die Diagnostik, die Bildgebung, das andere ist eigentlich schon das Therapeutische.
Und ihr beide seid jetzt als Radiologietechnologen eingesetzt und habt Führungsspanne, das heißt also, ihr leitet auch ein Team. Wo ist denn die Differenzierung zwischen dem Radiologen, der ja meines Wissens noch ein ausgebildeter Mediziner dann ist, und dem Radiologietechnologen? Ich glaube, du hast das schon in so einem Nebensatz angesprochen, aber vielleicht, Nikolaus, wo ist diese Differenzierung zu finden?
Na, ich würde mal sagen, gerade in der Strahlentherapie ist es relativ einfach zu sehen, weil bei uns die Radioonkologen, also bei uns sind ja keine Radiologen, aber die Radioonkologen sind die, die mehr oder weniger mit dem Patienten diesen Behandlungsvertrag eingehen, die mit dem Patienten die Therapie besprechen. Aber letztlich sind es nicht die, die die Therapie durchführen, sondern das sind die Radiologietechnologen. Wir Radiologietechnologen sind die, die dann aktiv eben diese Spanne von Medizin, Technik und Patientenbetreuung, also direkter Patientenkontakt haben, die täglich, tagtäglich, Montag bis Freitag im Normalfall die Therapie durchführen. Und das ist eigentlich auch unsere große Aufgabe. Das beginnt bei der Bedienung der Geräte, das beginnt im Bereich von der Strahlentherapie, vor allem in der Therapieplanung, also Strahlentherapieplanung, wo für jeden Patienten individuell Pläne angefertigt werden. Ist aber nicht nur das, es geht auch um Patientengespräche, es geht darum, Patienten aufzufangen, mit den Patienten zu sprechen. Also es ist auch diese soziale Kompetenz natürlich extrem wichtig. Und der Heinz hat es vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Bereiche. Ein Bereich, den es auch noch gibt, wo Radiologietechnologen tätig sind, ist die Nuklearmedizin, die ja auch eine von diesen großen Sparten ist, mehr oder weniger. Und in der Nuklearmedizin gibt es auch sowohl Therapie als auch Diagnostik. Auf das möchte ich aber jetzt nicht unbedingt eingehen, einfach nur auch als großes drittes Standbein, würde ich jetzt einmal sagen, wo wir Radiologietechnologen tätig sind.
Und nur um es aufzuklären, weil ich glaube, ein Röntgenbild oder das Erzeugen von einem Röntgenbild, das kann man sich ja, sage ich jetzt einmal als Laie, oder ich stelle mir vor, nicht, man sendet mit irgendeiner Strahlenquelle Röntgenstrahlen aus, die durchdringen dann den Körper unterschiedlich, in einer unterschiedlichen Dimension, und mit einer Fotoplatte fängt man die Strahlen auf und kann das dann darstellen. Die komplexeren Geräte funktionieren wahrscheinlich anders. Was ist denn die Radioonkologie? Weil Onkologie haben wir in verschiedenen Folgen schon gehabt, nicht? Da geht es um die Behandlung von sage ich jetzt einmal, langläufig Krebs. Das machen wir nicht, da haben wir schon Folgen gehabt zum Thema Chemotherapie, wir haben schon Folgen gehabt zum Thema CAR-T-Cell-Therapie, wir haben schon diverse Folgen gehabt, die dieses Thema adressieren. Radio-Onkologie haben wir noch nie gehabt. Was wird da gemacht und mit welchen Patientinnen bist du da konfrontiert?
Es sind auch onkologische Patienten und es sind vor allem eben genau die Patienten, die eben nicht nur Strahlentherapie und nicht nur Chemotherapie bekommen, sondern die in Kombination aus mehreren Dingen bekommen, die sowohl Strahlentherapie als auch Chemotherapie oder und vielleicht noch eine Immuntherapie dazu bekommen. Oder eine Kombination aus allen drei Dingen. Ne?
Und was wird konkret gemacht? Also wie schaut euch eine Behandlung aus?
Also unsere Patienten zum Beispiel, also wir haben eine Bettenstation mit einigen Betten, zum Glück, die auch zur Abteilung gehören. Und unsere Patienten, die bei uns zum Beispiel stationär liegen, bekommen an einigen Tagen und je abhängig natürlich vom Therapiekonzept, sowohl Strahlentherapie als auch Chemotherapie an einem Tag und sind halt während dieser Zeit vor allem dann stationär in unserer Abteilung. Und wir haben natürlich nicht nur auf der Abteilung Radiologietechnologen, Radioonkologen, es gibt natürlich auch einen großen Bereich der Pflege, weil es natürlich die Station auch zum Betreuen gibt.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben gesagt, 1895 hat Wilhelm Conrad Röntgen diese Strahlen, also die Röntgenstrahlen quasi zufällig entdeckt. Mhm. Ja. Jetzt haben die Röntgenstrahlen so ein bisschen, ich hätte jetzt gesagt,
bisschen gefährlich was?
Ein bisschen was Gefährliches. Also sie wirken jetzt nicht unbedingt gesundheitsförderlich.
Am Anfang hat man das gar nicht so gesehen, dass es gefährlich
genau,
ist.
Genau, ja. Sie wirken jetzt nicht so gesundheitsförderlich. Also ich glaube, man hat als in der Bevölkerung so ein bisschen einen Respekt vor Röntgenstrahlen. Ich glaube, dass das auch gescheit ist. Und da haben wir jetzt zwei Bereiche. Wir haben eine Diagnostik. Da würde mich mal interessieren, muss ich Angst haben als Patient, wenn ich auf die Unfall komme und geröntgt wird vor diesen Röntgenstrahlen? Und warum werden Röntgenstrahlen verwendet, um an krebserkrankten Patientinnen zu helfen, möglichst zu heilen, kurativen Ansatz zu machen? Was verursacht eine Bestrahlung von einem Tumor? Was macht das mit dem Tumor?
Also ganz wichtig ist einmal anzumerken, dass der Nutzen muss den Schaden überwiegen. Mhm. Also die Diagnostik muss auch für den Patienten einen massiven Mehrwert haben und nicht unnötig einfach durchleuchten. Schauen wir mal, ob wir was finden. Also die klinische Anamnese durch den zuweisenden Arzt ist einmal die erste Grundvoraussetzung, dass wir dann aufgrund seiner Anordnung tätig werden, um seine Fragestellung beantworten zu können. Unsere Aufgabe ist es dann, so strahlenschonend wie möglich die beste Diagnostik anzubieten. Was heißt strahlenschonend? Vor allem wirklich schön eingrenzen auf das aufzunehmende Objekt. Mhm. Die Belichtungszeiten dementsprechend zu wählen, weil du hast es zuerst schon erwähnt. Das ist im Prinzip eine Röntgenaufnahme, stimmt schon, ein Foto, aber so wie es auch gelernte Fotografen gibt, weil ein Laie kann auch ein Foto machen, nur der schaut halt nichts gleich. Mhm. Das haben wir in der Radiologie genau dasselbe, um hier auch Fehlaufnahmen zu reduzieren. Und wir sprechen hier von Dosiswerten von Nanosievert. Also wirklich eine geringe Dosis, wo kaum etwas rauskommt. Das ist eine Rigipswand strahlender als die Röntgenstrahlung, die wir benutzen zum Teil. Also, dass man es ein bisschen vergleichen kann. So wurde ja jetzt auch die Richtlinie herausgegeben, dass auf Bleischürzen bei konventionellen Röntgenaufnahmen verzichtet werden kann. Erstens einmal, weil die ganzen Detektoren, die Bildaufnahme Parameter viel sensibler geworden sind, ich viel weniger Strahlung benötige, um dieselbe Qualität zu bekommen wie vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Mhm. Und dementsprechend ist es auch für den Patienten massivst schonend. Wir haben auch ganz andere Energiewerte, als sie dann in der Strahlentherapie angewendet werden. Aber auch hier gilt natürlich der Grundsatz, der Nutzen überwiegt den potenziellen Schaden, der passieren kann. Es kann mit der geringsten Dosis der größte Schaden passieren, das ist richtig. Aber was möchte ich für den Patienten Gutes tun mit der Einsetzung der Röntgenstrahlung?
Das ist eine super wichtige Information. Das heißt, für all jene Patienten, die gewohnt waren, früher, wenn sie Röntgen gehabt haben, dass sie Bleischürzen kriegen, die jetzt keine mehr kriegen. Also nicht wundern, die Technologie hat sich verändert. Weniger Dosis und es ist immer diese Nutzen-Schaden-Abwägung. Das heißt, wenn ich an Screening-Programme denke, an die Mammographie zum Beispiel bei der Frau, also das Bruströntgen zur Brustkrebsvorsorgeuntersuchung, da hat man sich gut überlegt, mehr Nutzen als Schaden.
Da hat sich auch das Alter der Frau hat sich auch geändert bezüglich mit der Mammographie zu beginnen. Also auch nicht zu früh, es muss einen Mehrwert haben. Und es ist gerade bei der Mammographie, weil du es erwähnt hast, gibt es ja auch nur noch einige wenige Kompetenzzentren, weil einfach sowohl die Durchführung der Mammographie als auch die Befundung der Mammographie doch ein sehr komplexes Thema ist. Und je besser man geschult ist, desto schonender ist es natürlich dann auch in der Strahlenanwendung.
Mhm. Und so öfter ich was mache, umso besser kann ich es. Also diese Bündelung der Leistung macht sicher Sinn. Und jetzt, Nikolaus, zu dir zum zweiten Teil dieser Frage. Das heißt, ich kann Strahlen verwenden, um was zu sehen, um was zu detektieren, aber auch bei einem Tumor was auszulösen?
Um etwas zu zerstören, wenn man es jetzt ganz hart Englisch ausspricht. Wir nutzen natürlich die Strahlung nicht nur dafür, wir nutzen die Strahlung auch, dass wir Bilder machen, weil wir, bevor wir Bestrahlung durchführen, eigentlich immer entweder einfache planare Aufnahmen, sprich, wie wenn ich einfach ein normales Foto vom Patienten mache oder ein normales Röntgen machen würde, damit wir einfach kontrollieren können, liegt der Patient in der richtigen Position zum Beispiel, ist es der richtige Bereich, den wir bestrahlen. Beispiel, ich will im Kopf irgendwo eine Hirnmetastase bestrahlen, da ist vielleicht die knöcherne Anatomie ausreichend, dass ich genug sehe, ob ich in der richtigen Position bin. Im Bauch zum Beispiel, im Oberbauch, wo ich sehr viel Weichteilorgane habe, nutzen wir ein bisschen eine andere Information, also keine einfache Aufnahme, sondern wir machen eigentlich wie einen CD, so ähnlich wie einen CD eine Aufnahme. Also das Gerät dreht sich einmal um den Patienten rundherum. Wir kriegen dann so eine 3D-Information. Und aufgrund dieser Bildinformationen kann man dann die Bestrahlung durchführen. Der Heinz hat vorhin schon gesagt, in der Diagnostik spricht man eher von sehr geringen Dosen. Mhm. Ja. Es ist auch die Energie, die dort verwendet wird. Also die Diagnostik verwendet normalerweise im KV-Bereich Röntgenaufnahmen. Also Lungenröntgen macht man mit 120 kV ungefähr.
KV steht für?
Kilovolt. Mhm. Wir in der Strahlentherapie arbeiten ein bisschen in einem anderen Bereich. Wir arbeiten im MV, also im Megavolt-Bereich. Sprich, das ist doch eine deutlich höhere Energie, ungefähr das Hundertfache meistens. Und wir geben halt auch ganz andere Dosen. Wir geben Dosen im Gray-Bereich, aber nicht 1 Gray, 2 Gray, sondern wenn es einzelne Hirnmetastasen sind, geben wir manchmal 18 Gray zum Beispiel drauf. Bei einer Prostata zum Beispiel geben wir bis zu 60 Gray drauf. Es kommt aufs Therapiekonzept an, auch wie oft der Patient kommt, also wie viele einzelne Dosen er hat. Aber es sind natürlich deutlich höhere Dosen. Und was man auch sagen muss, ist, dass bei uns dieser Anteil der Bildgebung, der dazwischen passiert, damit man Patienten positionieren kann, die Dosis, die da auf zusätzlich für den Patienten anfällt, ist so gering in Relation zu der Dosis, die wir halt nutzen, um Tumorzellen zu zerstören. Und das war deine zweite Frage nämlich, wie funktioniert das? Diese hochenergetische Strahlung und die hohe Energie, die wir im Patienten deponieren oder platzieren, führt dazu, dass im Körper verschiedene Prozesse in Gang gesetzt werden. Also es kommt zu DNA-Brüchen, es kann teilweise die DNA auseinanderbrechen. Und das ist eigentlich das, was man erreichen kann oder will vor allem auch. Zusätzlich, wenn der Patient vielleicht noch Chemotherapie dazu kriegt, erreicht man, dass einfach diese schnell wachsenden und sich immer wieder teilenden Zellen sich nicht mehr so schnell teilen können oder überhaupt gibt. Diese Teilung unterbrochen wird und das ist eigentlich das Ziel in der Strahlentherapie.
Und euer Ziel ist es wahrscheinlich auch, punktgenau zu bestrahlen, genau, um gesundes Gewebe
zu schonen.
Ja. Und deshalb braucht ihr diese Aufnahmen zwischendurch, genau, und diese Positionierung.
Genau, also es ist ja nicht nur, wir wollen natürlich den Tumor möglichst genau bestrahlen, wollen aber herumliegende Organe, die überall im Körper vorhanden sind, möglichst gut schonen. Und es gibt bei uns in der Strahlentherapie halt verschiedene, wir sagen dazu Risikoorgane. Das sind Organe, wo wir wissen, dass die eine gewisse Dosis zum Beispiel aushalten. Und wenn sie mehr Dosis bekommen, können diese Organe zum Beispiel auch einen Schaden nehmen. Einfaches Beispiel ist zum Beispiel das Rückenmark. Ja, jeder weiß, was ein Querschnitt ist. Der Querschnitt kann passieren mechanisch, durch ein Trauma zum Beispiel. Der Querschnitt kann aber genauso auch durch die Strahlentherapie passieren. Also zu viel Dosis zum Beispiel aufs Rückenmark heißt, dass das Rückenmark genau in dem Bereich, genauso wie beim traumatischen Querschnitt in Wirklichkeit, ab dort abgeschnitten ist.
Also das würde man, das ist aber was sozusagen der Radiologietechnologe gemeinsam mit dem Radiologen dann versucht zu verhindern.
Genau, also es ist das Ziel und deswegen.
Nicht versucht zu verhindern, verhindert im Regelfall.
Er muss es verhindern, ja. Und das ist auch diese große Aufgabe in der Strahlentherapieplanung, eben für jeden Patienten individuell einen Plan anzufertigen, wo genau das erreicht wird. Also Risikoorgane zu schonen, ja, Tumormasse nach Möglichkeit zu behandeln, wenn es funktioniert, natürlich zu zerstören. Ja, das ist auch fast immer der Fall. Es gibt natürlich manchmal schon Einschränkungen, muss man sagen, weil manchmal wachsen auch Tumore um Risikoorgane rundherum. Ja. Und dann ist es natürlich eine sehr schwierige Entscheidung, okay, kann ich so viel Dosis auf den Tumor lassen, mehr oder weniger, und nehme ich dann in Kauf, dass vielleicht ein Risikoorgan geschädigt wird? Das ist eine individuelle Entscheidung, die eben der Radioonkologe gemeinsam mit dem Patienten treffen muss.
Jetzt habe ich immer wieder Diskussionen zu Hause, nicht zu diversesten Gesundheitsberufen, Peter, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber unter anderem erzählt mein Vater immer von seiner Jugend und manchmal, muss ich sagen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das immer so hundertprozentig der Wahrheit entspricht oder ob er mir nicht manchmal auch nur mitteilen will, dass ich sozusagen viel besser dran bin als er. Unter anderem gibt's da die Legende oder jetzt versuche ich es sozusagen auch zu debunken, ob das denn stimmt. Er hat gemeint, nicht wie er ein Kind war, hat man in den Schuhgeschäften die Schuhe gerönt quasi und hat im Schuhgeschäft dann die Schuhe probiert mit einem Röntgengerät. Das wäre jetzt meine erste Frage an den Heinz. Die zweite Frage, die sie aus dem hätte gesagt, interessant ergibt, ist ja, ihr habt von der Aufnahme von Bildern gesprochen. Jetzt kenne ich aus meinem Haushalt, aus dem Haushalt meiner Eltern und wahrscheinlich in jedem Haushalt diese Kuverts, diese großen Kuverts mit den durchsichtigen oder so halbdurchsichtigen Folien, die man, wenn man es gegen das Licht hält, dann interpretieren kann, je nach Aufnahme, was denn da zu sehen ist. Gibt's Nummer eins nur Röntgengeräte in Schuhgeschäften oder macht es Sinn? Nummer zwei, gibt's diese Röntgenbilder noch?
Also ja, es hat viele Jahre gegeben, es wurde sehr sorglos mit der Röntgenstrahlung umgegangen. Das mit den Schuhgeschäften stimmt, ob der Fußknochen irgendwie zerdrückt wird durch den Schuh, das war, glaube ich, sogar 60er Jahre sicher, wenn nicht sogar bis in die 70er Jahre. Aber dann ist man doch drauf gekommen, das könnte dann Strahlenschaden machen. Also auch wenn es jetzt nur der Fuß ist, es gibt einfach eine biologische Wirksamkeit der Röntgenstrahlung. Da gibt's einerseits die deterministischen Strahlenschäden. Das heißt, ab einem gewissen Schwellwert ist der Schaden fix, wie es auch bei der Augenlinse zum Beispiel ist. Oder den stochastischen Strahlenschaden. Die geringste Dosis kann die größtmöglichen Schaden machen. Abgesehen davon sind natürlich auch die Behördenauflagen für Röntgengeräte immer mehr geworden. Eine Bleiabschirmung oder sowas gab's sicherlich nicht als solches. Und Röntgenfilme als solches gibt's vielleicht noch in ganz wenigen Bereichen. Erst vor kurzem habe ich gehört, dass es im Bereich der Mammographie manche noch einsetzen, weil es einfach viel exakter und genauer ist, als es die Detektoren können. Aber mittlerweile ist alles nur noch digital.
Also wie bei der Kamera.
Wie die Kamera. Es wird alles digital transferiert. Es werden auch keine also man kann rein theoretisch einen Papierausdruck machen. Diese klassischen Darstellungen, man hält den Röntgenfilm gegen die Neonröhre, um etwas zu befunden, ist natürlich, also man sieht genau gar nichts drauf. Und durch Elga sind natürlich auch viel mehr Zugriffe auf die Bilddaten da. Und ich hoffe, dass es früher oder später so kommen wird, dass auch die Patientenbilder in einer Cloud sein werden, auf die dann auch jeder andere behandelnde Arzt oder jedes andere Spital zugreifen kann, ohne dass man permanent hin und her transferieren muss, einen Datenstick, weil es geht eh alles verloren. Man kommt ja auch drauf, dass die ganzen CD-ROMs oder Datensticks ja auch nicht ewig halten. Also das ist natürlich das andere. Und ich habe eigentlich eine Ursprungsfrage ja noch gar nicht beantwortet gehabt bezüglich Radiologie, Radiologietechnologie. Wir reden die ganze Zeit ja nur von der Röntgenstrahlung. Aber wir sind natürlich auch in der Diagnostik mit anderem beschäftigt, was nicht Röntgen ist. Und daher der Sammelbegriff Radiologie für die Bildgebung. Wir sprechen ganz viel von der Magnetresonanztomographie, wo ja die Bildentstehung ganz anders funktioniert. Und zwar durch ein großes Magnetfeld, wie es schon so heißt, und dann elektromagnetischer Strahlung. Und genau da sind wir ganz weit weg von der Strahlenanwendung. Aber auch natürlich hier nicht sorglos und ununterbrochen, vor allem weil die Untersuchungen relativ lang sind. Und auch in der Strahlentherapie gibt's die Röntgenbestrahlung ist eher weniger, sondern du arbeitest mehr mit Gammastrahlung, Protonen, Elektronen. Also es ist einfach auch die ganze Technologie immer weiter gefächert.
Also ein sehr breiter Bereich. Ich hätte nur eine Frage, bitte. Ich weiß schon, du hast da eine Frage im Kopf, weil das Thema unheimlich interessant ist. Mich würde nur interessieren, was tue ich denn mit diesen Röntgenbildern, die ich jetzt zu Hause herumkugeln habe? Weil das sind Plastikfolien, nicht? Und ich hab tatsächlich zwei oder drei solcher Kuverts.
Müsst ihr das entsorgen, oder was ist die Frage?
Es gibt grundsätzlich Sammelstellen, weil in dieser Filmentwicklung, da ist doch noch ein Silberanteil drinnen. Also früher wurde es von Firmen sogar abgeholt, die Röntgenfilme, eine Silberrückgewinnung zu machen, das hat sich auszahlt. Aber grundsätzlich sind sie jetzt mit den paar Folien wird es nicht mehr großartig sein, also sind sie zu entsorgen, weil sie eigentlich nach 10 Jahren wertlos werden. Man kann es jetzt aufheben, einrahmen, aber für die weiterführende Diagnostik, alles, was älter ist als 10 Jahre, es gibt auch dann keinen Befund mehr, weil die Aufbewahrungsfrist bei 10 Jahren gesetzlich begrenzt ist.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Ja, also mit mir, ich habe auch zwei Fragen und ich weiß jetzt nicht, welche ich anfangen soll, weil, wenn ich euch so zuhöre, merke, dass ihr unglaublich technisch affin seid, dass ihr ganz viel Wissen mitbringt. das man wahrscheinlich braucht, um in diesen Beruf zu gehen. Und ich würde jetzt, einerseits würde ich gern bei der Ausbildung mal euch über die Ausbildung befragen, aber andererseits würde ich diesen Gedanken vom Oliver gern weiterspinnen, aber vielleicht machst du das dann, nämlich du hast von gestern heute Morgen geredet, nur morgen hast du noch gar nicht angesprochen, aber das wird wahrscheinlich noch kommen in Richtung KI. Deshalb würde ich gerne mal fragen, ich darf das jetzt sagen, ihr sitzt mir gegenüber, ihr seid doch schon ein Randl dabei, nehme ich an.
Schau mir so an. Da kann man jetzt sagen, können wir froh sein, dass zwei Radiotechnologie
und ich darf nur zwei Radiologie-Technologen
also Radiotechnologie. Strahlung hält jung.
Ihr schaut unglaublich jung aus, aber ich glaube, ihr seid schon lange dabei, weil ihr ein unglaubliches Wissen mitbringt. Wie werde ich denn Radiologie-Technologe? Es ist aber so, danke. Radiologie-Technologe, also, wie schaut die Ausbildung aus und wie hat sich die verändert im Laufe der Zeit?
Die Radiologietechnologen werden auf den FH ausgebildet und schließen im Endeffekt mit einem Bachelor-Degree ab oder Bachelorstudium ab. Das heißt, das ist vergleichbar mit den anderen MTD-Berufen von Logopädie, Physiotherapie etc. Ausbildungsstellen gibt es in Österreich mehrere. Also es ist in Wien zum Beispiel ein sehr großer Campus, wo pro Jahr ungefähr 150 Radiologietechnologen ausgebildet werden. In Niederösterreich gibt es in Wiener Neustadt zum Beispiel Ausbildungsstelle. Grundsätzlich muss man sagen, dass der Bedarf sicher deutlich höher ist als die Anzahl an Radiologietechnologen, die pro Jahr ausgebildet werden.
Ja. Weil die Ausbildungskapazitäten zu gering sind oder die Interessentinnen?
Es ist eine Summe aus beiden, würde ich sagen.
Also es ist leider so, dass zum Teil die fertig werdenden Radiologietechnologen sich dann zum Teil entscheiden, andere Richtungen einzuschlagen und gar nicht in den Beruf tätig werden. Und deswegen hat sich entwickelt, dass in Niederösterreich die Radiologietechnologie ein Mangelberuf geworden ist. Klingt faszinierend, ist aber so. Also ja. Ist sogar auch in online zu finden, dass das unter die Mangelberufe mittlerweile gehört.
Okay. Ja, das ist auch spannend.
Was muss ich mitbringen? Weil das hört sich total spannend an, wo meine Liebe zur Technik, meine Liebe zum Menschen.
Und ein bisschen Liebe zur Medizin. Mhm. Und in meinen Augen, also vor allem, wenn ich in der Therapie natürlich tätig bin, brauche ich schon wirklich auch ein bisschen eine soziale Kompetenz, weil die Patienten, die zu uns kommen, sind in 99% der Fälle wirklich onkologische Patienten. Wir haben sehr selten, muss man schon auch sagen, wir haben auch gutartige Erkrankungen, die wir behandeln. Es gibt ein paar so wie ein Fersensporn, gutartige Erkrankungen, wo auch eine Strahlentherapie gemacht wird. Aber das macht bei uns in Wirklichkeit fast nichts aus. Ja. Also unsere Patienten sind, muss man schon ehrlich sagen, schwer krank. Ja.
Und das Thema ist wahrscheinlich auch Empathie, nicht? Weil ich, was ich so erlebe als Laie, nicht? Man ist ja immer wieder betroffen, dass man ein Röntgen kriegt. Das hätte ich gesagt, das ist jetzt relativ unspektakulär, weil da ist man in einem eher weitem Raum und es wird quasi diese Strahlenquelle auf einen gerichtet. Das finde ich weniger dramatisch. Dramatischer halte ich dann das Thema Computertomograph oder dann Kernspintomograph, weil man da eben mit einer gewissen Enge konfrontiert ist. Und bei der Kernspintomographie ist das auch aus meiner Erinnerung so ein lautes Klopfen. Aber ihr könnt wahrscheinlich auch erklären, warum es denn da klopft.
Ja, die Empathie würde ich nur gerne ansprechen, weil Röntgen denkt man sich einmal, ist jetzt nicht so, aber wenn man mal ein Röntgen hat, ist es ja so, dass man dieser Ausgang der Diagnostik, eure Patientinnen, und ich war selber auch schon manchmal beim Unfall röntgen, da ist man ja immer in einer Ausnahmesituation, weil man einerseits so denkt, na hoffentlich ist nicht, ja, und dann geht man da eine, wird aufgerufen, dann muss die Hand so oder was auch immer das betroffene Körperteil so und so hinhalten, du hast meistens nur Schmerzen dabei und hast Angst vor dem Ausgang. Also ihr habt schon, denke ich mal, mit Menschen in Ausnahmesituationen zu tun, weil für uns Professionisten im Gesundheitswesen ist ja das Krankenhaus unser täglich Brot. Wir gehen da rein und wir gehen da raus, aber für unsere Angehörigen und für unsere Patientinnen ist es ja immer Ausnahmesituation. Also diese Empathie musst du sicher mitbringen, die habt ihr, oder?
Die Ausnahmesituation kommt ja auch noch deswegen, weil zum Teil der Patient ja auch nicht mitbekommt, warum muss er jetzt länger warten als der andere, warum kommt der früher dran als der andere, ja. Weil ja auch die Radiologie hat ja Anführungszeichen zwei Eingänge. den Ambulanzbereich und den stationären Bereich. Und den stationären Bereich sieht der ambulante Patient nicht. Oder sieht auch nicht, wenn jetzt ein traumatisierter Patient mit der Rettung von woanders reinkommt. Also das sind natürlich auch noch Situationen, die zusätzlich dazukommen. Wir können nicht auf Termin.
Das heißt, ihr triagiert nach Dringlichkeit?
Ja? Nach Dringlichkeit natürlich. Es kommt dann auch immer, welcher Notfall ist dann auch wieder wichtiger. Da ist dann auch die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft natürlich ganz wichtig, weil es muss dann priorisiert werden. Vor allem, wenn jetzt Schlaganfall, Trauma, Patient etc. parallel kommt, ist untertags normalerweise gar kein Problem. Aber im Nachtdienst kann das ein Thema sein als solches. Aber wie du richtig gesagt hast, die Empathie ist ein ganz wichtiger Faktor. Also ich möchte halt noch einmal unterstreichen, dass die Radiologie-Technologie kein rein technischer Beruf ist, sondern eine Kombination aus Technik, Medizin und Patienten. Also es geht fast jeder Patient aus einem Spital durch unsere Hände, bis auf die Gebärenden. Also da zum Glück nicht.
Aber auch aber, nicht ganz, weil teilweise der Ultraschall vielleicht dabei ist. Und
aber
auch erst, da
aber sind ich sage mal, 90% ist sicherlich durch unsere Hände. Und wir haben auch jeden Patienten immer zu berühren. Weil von nur aus der Ferne funktioniert nichts. Also diese Meere würde ich gerne hier aufgeklärt haben. Also wir sitzen nicht im stillen Kämmerchen und sagen, bitte stell dich selber hin und mach das. Wir sind nicht die Knopfdrucker als solcher, sondern es ist einfach wichtig, auf den Patienten eingehen, nach seinen Möglichkeiten auch die bestmögliche Aufnahme zu machen, was halt leider nicht immer geht. Und auch versuchen, in gewissen Situationen die Angst zu nehmen. Und leider ist es nicht immer so leicht möglich, vor allem, weil so viele Patienten auf einmal da sind, weil die Zeit dann auch nicht da ist. Aber das ist, glaube ich, ein klassisches Problem, das in jedem Gesundheitsberuf tätig ist, dass man nicht immer die Zeit hat für den Patienten, die man gerne haben würde.
Und wahrscheinlich soll es auch jetzt nicht in der Schule schon vor Physik und Mathematik grausen, nicht? Wie mir?
Die Mathematik ist nicht so schlimm, aber die Strahlenphysik ist natürlich ein Thema, weil unsere Ausbildung einer der wenigen in Österreich ist, die auch als Strahlenschutzbeauftragter ohne zusätzliche Ausbildung tätig werden darf. Also dementsprechend ist Physik und Abklingen und Dekontamination etc. schon auch ein Thema.
Jetzt, ich hab's zuerst schon anklingen lassen, nicht? Ich fühle mich jetzt in engen, beengten Räumen nicht besonders wohl. Dann habe ich auch irgendwie eine Grundabneigung gegen Lärm. Beides ist kombiniert bei diesem Kernspintomographen, nicht? Man ist ein bisschen beengt und man hat dieses Hämmern, nicht? Wo ich glaube zu wissen, da wird das Magnetfeld aufgebaut mit dem Hämmern. Stimmt gar nicht. Der Heinz schüttelt den Kopf. Dann lasse ich mich gar nicht mehr weiter aus über das Thema, was ich dazu glaube.
Wir haben da zwei Experten.
Ich frage einfach euch beide, was passiert denn bei dieser Kernspintomographie, weil das ist so, hat ein bisschen so den Nimbus auch der Nobel, des Nobelröntgens.
Das MR, also das, sprichst du an. Du sprichst das MR an.
Die spricht das MR an, ja genau, das, die Magnetresonanz.
Die Magnetresonanz. Möchtest du?
Ja, also grundsätzlich, es wäre für dich kein Problem, wenn du in unserem Beruf arbeiten würdest, weil du musst ja nicht in die Röhre rein. Ja. Aber als Patient natürlich hörst du dieses Schalten, ja. Angesprochen, das Magnetfeld ist permanent vorhanden. Ja. Das, was man schalten hört, ist eigentlich, wenn das Gerät, ja, es arbeitet ja mit einem permanenten Magnetfeld, ja, und es wird dann auch hochfrequente Strahlung eingeschalten, ja, beziehungsweise ausgeschalten. Und dieses wechselweise ist dieses laute Hämmern oder Klackern oder je nachdem, was für Untersuchung es ist, sind es verschiedene Geräusche. Es kann von einem einfachen Hämmern, das so tak, 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 tak hingeht, bis zu einem extrem schnellen Tremolo. Und deswegen ist es auch so, dass man bei der Untersuchung eigentlich immer Kopfhörer bekommt, wo man entweder Musik oder zumindest ein bisschen weniger hört, weil es halt wirklich relativ laut ist. Und warum ist das Gerät so eng? Das ist ja auch oft eine Frage, weil es oft für manche Patienten wirklich so eng ist, dass man fast nicht durchkommt. Der typische Österreicher mit einem großen Bauch vielleicht bleibt gleich da mal hängen. Das Gerät ist deswegen eigentlich so eng, weil das Ziel ist, dass die Detektoren und dass das Gerät überhaupt diese Magnetfelder messen kann und diese Schaltungen messen kann, sollte möglichst nah beim zum untersuchenden Organ sein. Das heißt, jeder Zentimeter weiter weg, ja, heißt schlechtere Bildgebung, heißt mehr Signalrauschen, heißt, dass mein Bild so ein bisschen grau wird, ja, und ich nicht die Information bekomme. Und deswegen ist das Gerät eigentlich sehr eng. Ja. Und deswegen ist es auch so, wenn man in dem Gerät drinnen ist, dass das natürlich relativ unangenehm ist. Ja.
Das ist einfach der Physik geschuldet, dass je enger es ist und je länger der Magnet auch wäre, desto homogener wäre das Magnetfeld und desto exakter sind auch die Bilder. Ist aber natürlich wieder kontra zu Patienten, die klaustrophobisch veranlagt sind. Also ich kann das absolut perfekt nachvollziehen. Um nichts in der Welt mache ich eine Kopfuntersuchung da drin, zumindest nicht in munterem Zustand. Aber dementsprechend wird zwar schon von der Industrie versucht, kurze Magnete zu machen und breite Öffnungen, aber dann kann ich wieder nicht so ein langes Organ-Screening durchführen, weil das Magnetfeld immer kleiner wird. Je breiter es ist und desto kürzer es ist. Also es ist so ein Kompromiss zu finden, was brauche ich, was wofür ist es gut. Wir haben bei uns in Tulln ein eher enges und ein bisschen längeres Gerät, weswegen auch das Magnetfeld ein sehr homogenes und exaktes ist und auch eine gute Bilddarstellung machen lässt.
Jetzt hast du eingangs angesprochen, dass ihr in der Veterinärmedizin tätig seid.
Ja.
Jetzt gibt es ja nicht nur Hamster und Kotzen, sondern auch
Pferde.
Elefanten und Pferde. Gibt es solche Modalitäten für
diese Lebewesen? Ja, es gibt die Computertomographie und sogar auch MR für Großtiere. Natürlich kann ich nicht mehr das gesamte Tier durchbringen, aber für Kopfuntersuchungen oder zum Teil Bein, was auch immer, halt dann beim Galopper wahrscheinlich wird der Sprunggelenk ein ganz wichtiger Faktor sein. Funktioniert halt nur in einer Vollnarkose, logischerweise. Mhm. Aber gibt's auch schon die Untersuchung Tiger, Löwen, was auch immer, weil ich dann auch für das Tier eine bessere, exakte Diagnose machen kann und auch eine bessere Behandlung.
Wenn ich als Patient eine Untersuchung habe, muss ich ja immer im Vorfeld einen Revers ausfüllen. Und da muss ich ja immer ankreuzen bzw. reinschreiben, ob ich Implantate habe. Und jetzt wissen wir ja, MR, Magnetresonanz. Auf was muss ich aufpassen als Patient? Was ist wichtig, dass ich angebe und nicht vergiss? Wie schaut das aus mit Piercings? Genau.
Ja, dann darf ich das gleich als MR-Sicherheitsbeauftragter
bitte
auch noch. ja, sowas gibt es auch mittlerweile.
Selbstverständlich, Herr Inspektor.
Ist ein ganz wichtiger Faktor. Also Piercings, wenn sie aus Edelmetall sind, sind zwar jetzt nicht magnetisch, ferromagnetisch, wie es so schön heißt, können aber dennoch Artefakte machen. Gibt noch andere magnetische Effekte. Also was entfernbar ist, ist entfernbar.
Also das soll man entfernen.
Also was zu entfernen ist, sollte man wegnehmen. Mhm. Einfach aus Sicherheit, vor allem auch, dass man es nicht verliert. Mhm. Das ist immer das eine. Bei Tätowierungen war früher das Thema, die Farbe schwarz ist ganz böse oder rot. Das hat sich mittlerweile durch die EU-Kriterien der benutzten Tätowierfarbe um vieles verbessert, weil keine Eisenspäne mehr drinnen sind. Das war nämlich das Problem, dass zum Teil Eisenanteile in diesen Farben drinnen waren. Mhm. Gibt's auch mittlerweile bei Volumensprays für Haare, wusste ich auch nicht, sind auch Eisenoxide drinnen, die Artefakte in der Magnetresonanz machen. Aber die Implantate, die du eher angesprochen hast, sind klassisch Herzschrittmacher, Defibrillator etc. Und da ist es ganz wichtig, dass wir überprüfen, ob sie grundsätzlich einmal für das MR geeignet wären, die Komponenten, aber auch ist dann im Haus wer, der diesen Schrittmacher dementsprechend auf den MR-Modus umprogrammieren kann. Beziehungsweise gibt es stillgelegte Sonden, gibt es irgendwas in der Nähe, diese Implantate, wodurch zum Teil dann schon Ausschlüsse für das MR geben kann, weil es für den Patienten gefährlich wird.
Und die Implantate sind nicht nur beim MR-Thema, sind teilweise auch in der Strahlentherapie-Thema, wie gerade Herzschrittmacher bei Lungenkarzinompatienten zum Beispiel auch ein Problem sein können, weil die Herzschrittmacher selber auch nur eine gewisse Dosis bekommen dürfen, damit sie nicht umprogrammiert werden oder teilweise ausgeschalten werden. Und das ist auch ein großes Thema bei uns, dass die Patienten, wenn sie wirklich Schrittmacher zum Beispiel haben, das natürlich angegeben ist und dann abzuklären ist, ob was für ein Schrittmacher das in Wirklichkeit ist, ob der strahlensensibel ist, mehr oder weniger, oder ob es ein neues Gerät ist, dass das vielleicht nicht mehr hat, das Problem.
Also es gibt irrsinnig viel zu wissen, was mich noch interessieren würde als Patientin, als Patient. Nicht? Bei einem Familienfoto bereite ich mich ja im Vorfeld nicht vor, im Gegenteil, da habe ich sogar sehr häufig sehr viel gegessen. Bei einer Röntgenaufnahme beziehungsweise bei den diversesten Untersuchungen, gibt es da irgendeine Form von Heuristik oder Faustregel, wo man sagen kann, wenn ich also eine Untersuchung vorgesehen habe, dann bereite ich mich am gescheitesten so und so vor, oder ist das, muss man das differenzierter sehen?
Also es gibt eine ganze Palette an radiologischen Untersuchungen, die eine gewisse Vorbereitung benötigen. Ganz bekannt dürften wahrscheinlich diese ganzen Darmuntersuchungen sein, wo man 2 Tage Vorbereitung hat und Abführmittel und etc. Diese Untersuchungen werden aber zum Glück auch immer weniger, weil sie abgelöst werden durch moderne Untersuchungstechniken. Das ist die Magnetresonanz und die Computertomographie. Da, wo eine Nüchternheit ganz wichtig ist, also Essensnüchternheit, wohlgemerkt, das ist der Ultraschall vom Bauch. Und dann gibt es noch eine spezielle Untersuchung in der Magnetresonanz, das ist die sogenannte MRCP. Was heißt das? Wir untersuchen die Gallengänge in der Magnetresonanz. Und das sind Sequenzen, die extremst flüssigkeitssensitiv sind. Sollte ich etwas gegessen oder getrunken haben, kann mich das von meinen ursprünglich interessierenden Organen ablenken. Also das ist ganz wichtig. Und wenn ich Kontrastmittel bekomme, sollte ich zumindest 2 Stunden vorher nichts gegessen haben. Warum? Nicht, weil es mich stört bei der Untersuchung, sondern falls ich eine allergische Reaktion hätte, um ein mögliches Erbrechen und Aspirieren, also das Einatmen von Erbrochenen, zu verhindern.
Bei uns in der Strandhäuser ist es ein bisschen anders. Bei uns gibt es gerade bei Bestrahlungen, zum Beispiel im Beckenbereich, klare Vorgaben, dass die Patienten zum Beispiel entweder volle Blase haben müssen, aber die müssen es dann auch immer haben, eine immer gleich gefüllte Blase. Warum? Weil die Blasenfüllung natürlich auch die Organe im Beckenbereich zum Beispiel verschieben kann. Also ein schönes Beispiel sind weibliche Patientinnen mit einem Zervixkarzinom, sprich, das ist der Bereich, der mehr oder weniger über der Blase liegt. Ja. Und wenn die Blase gefüllt ist, ja, hebt sich natürlich durch die Blasenfüllung das Organ ein bisschen in die Höhe. Wenn die Blase ganz leer ist, senkt sich das Organ natürlich nach unten. Und dementsprechend ist die Position des bestrahlten Bereichs natürlich ganz was anderes, wenn eine volle Blase oder eine leere Blase ist. Das heißt, bei uns gibt es klare Protokolle und die Patienten erfahren das natürlich auch vorher, kriegen auch Informationszettel, wie sie sich vorbereiten müssen, ob zum Beispiel der Darm entleert sein muss, ob die Blase voll sein muss, diese ganzen Dinge. Ganz seltene Fälle haben wir, wo die Patienten nüchtern bestrahlt werden müssen. Das ist vor allem dann, wenn Patienten im Bereich des Magens zum Beispiel bestrahlt werden, weil das Ziel ist, wenn der Magen bestrahlt wird, dass natürlich möglichst klein ist, das Zielvolumen, und nicht der Magen gebläht ist, weil extrem viel Essen drin ist.
Also dann kriege ich sozusagen im Vorfeld
Informationen
zur jeweiligen Untersuchung, genau, eine jeweilige Information, wie ich vorgehe. Wir sind schon wiederum sehr weit im Thema, werden das Thema wahrscheinlich auch nicht abschließend behandeln können. Das wird uns nicht gelingen, das ist uns auch noch nie gelungen, leider. Was wir immer sozusagen zum Ende hin unseren Gästen abverlangen, und auch das bin ich schon sehr gespannt, nicht, weil ihr doch auch ein bisschen exotisch seid als Gesundheitsberuf, nicht, weil es wird wahrscheinlich in Niederösterreich nicht jetzt Unmengen an Radiologietechnologen geben.
Bis am Schluss.
Super. Bis am Schluss durchgehalten Radiologietechnologen.
Aber vielleicht wisst ihr es hier, wie viel gibt es denn? Wir wissen, wie viel es ungefähr in Österreich gibt, die registriert sind.
Ich überlege gerade, wie. Also Niederösterreich Radiologietechnologen.
Niederösterreich hat ungefähr 750 registrierte, also die über die Gesundheitsberufe registriert sind. Wobei das sind die registriert sind. Das heißt nicht, dass die automatisch unbedingt tätig sind. Mhm. Ja. Mhm. Es sind natürlich sehr viele in den Kliniken tätig, aber es gibt natürlich auch sehr viele, die im niedergelassenen Bereich beim Radiologen angestellt sind. Es gibt auch einige wenige Radiologietechnologen, die selbstständig tätig sind in Österreich. Ein Beispiel gibt es in Oberösterreich eigentlich, der wirklich ein eigenes Institut hat und halt seinen Arzt angestellt hat.
Okay.
Der die Rolle ein bisschen umgedreht hat. Also es ist theoretisch möglich, praktisch gesehen, also in der Strahlentherapie natürlich nicht, weil wir alle an der Klinik angebunden sind, aber theoretisch wäre es möglich. Ja.
Wir fordern dann immer einen Appell ein, oder Peter?
Sicher, wenn du das Majestätsplural verwenden möchtest, es ist wir, ja. Wir fordern immer einen Appell. In der Regel machst du das dann recht großartig, ohne viel Druck auszuüben.
Genau. Und ohne auch sozusagen die Gäste wirklich eben unter Druck zu setzen, nicht? Weil er muss nur großartig sein, wie du immer sagst, der Appell. Also was wäre euer Appell an unsere Zuhörerinnenschaft?
Appell, ich müsste leider noch einen großen Punkt unserer Tätigkeit hinzufügen, der bis dato untergegangen ist. Das ist nämlich die Tätigkeit in der interventionellen Radiologie. Was gehört da hinein? Einerseits Organbiopsien in der Computertomographie, wo wir uns den Arzt unterstützen mit unseren Tätigkeiten, aber ganz groß in der Angiographie.
Ah ja,
wo wir natürlich auch in Tulln einen großen Faktor mit der,
es geht nicht alles auf einmal, ne?
Mit der Thrombektomie, also in der Schlaganfalltherapie, ja, okay, tätig sind, wo meine Mitarbeiter, zwei Radiologietechnologen, auch in den Räumen drin sind. Also nicht zwei nur vom gesamten Team, sondern während der Untersuchung. Einerseits als steriler Assistenzmitarbeiter, andererseits natürlich in der Bedienung des Großgerätes. Und das ist halt auch ein ganz großer Bereich unseres Berufsbildes, das Tätigsein während der interventionellen Untersuchung.
Ich glaube, da machen wir einen eigenen Podcast, Oliver. Herzkatheter, interventionelle, das ist super, weil das ist auch Teamarbeit. Also ihr habt es auch immer wieder angesprochen, ihr arbeitet eigentlich in einem Team, ja, rund um unseren Patienten, und so wie unsere Patientinnen, Hygienefachkraft, Küche, whatever, also ganz viele Leistungen gar nicht die Personen zu Gesicht bekommen, die dahinter stecken. Ja. Aber das ist ein super Ding, ich schreibe mir das gleich auf, der nächste, den wir aufnehmen, machen wir zur interventionellen
Radiologie, genau. Wer bis dorthin nicht durchhalten kann, es gibt einen Podcast mit der Frau Primaria Mascherbauer, die das Thema Herzkatheter bereits angesprochen hat und angeteasert hat, aber ich glaube, dass das durchaus lohnend ist, wenn man da nur einen Podcast macht. Nichtsdestotrotz, da könnte man jetzt sagen, nicht, wir vergessen den Appell, nein, da haben wir unter gar keine Umstände. Ja, also was wäre euch ein Appell an die Zuhörerinnen?
Also mein Appell wäre, wir als Radiologietechnologen sind die Basis, das Fundament einer jeden weiterführenden Therapie für den Patienten, dementsprechend ein wichtiger Bestandteil. Dementsprechend wichtig ist auch, dass wir unsere Aufgaben gut, sehr gut erfüllen, die Wichtigkeit unseres Berufes sehen. Es gibt, glaube ich, genügend Aspekte, die wir in der Radiologietechnologie haben, die sehr breit gefächert ist. Diese Teamzusammenarbeit, das Technologische, das Medizinische, als auch das Patientenorientierte. Und dass wir uns freuen, wenn unser Beruf ein bisschen bekannter wird. Also es besteht das Spitalswesen, Gesundheitswesen, schon wichtig natürlich aus der Ärzteschaft und aus der Pflegeschaft, aber es sind so viel mehr, die noch tätig sind. Und wenn ich jetzt anfange, sie alle aufzuzählen, sitzen wir morgen noch da. Aber dass es nur in einer Gesamtheit gut funktioniert und dass wir halt ein kleines, aber wichtiges Rädchen sind für die Gesamtheit.
Schließe ich mich gleich an. Das Tolle an der Strahlentherapie, muss ich sagen, und das ist auch mein Appell, warum ich so gerne in der Strahlentherapie tätig bin. Die Strahlentherapie ist der Bereich, wo keine Berufsgruppe alleine irgendwas am Patienten machen kann. Weil der Radioonkologe kann zwar sagen, ich hätte gerne die und die Dosis im Patienten, er ist aber per Gesetz nicht dazu berechtigt, überhaupt das durchzuführen. Das dürfen eben nur die Radiologietechnologen. Das heißt, der ist darauf angewiesen. Und es gibt bei uns noch andere Berufsgruppen, so wie die Medizinphysik, die vor allem für qualitätssichernde Maßnahmen, aber auch in der Therapieplanung tätig sind, die genauso wichtig sind als Teil dieses interdisziplinären Teams, damit überhaupt die Therapie funktionieren kann. Und natürlich auch die Pflege, darf man nicht vergessen. Ja. Und das ist das Schöne, es funktioniert nur deswegen, weil alle diese kleinen Rädchen ineinander sich gemeinsam drehen, ja, damit sich das Ganze in die richtige Richtung dreht, damit der Patient eigentlich eine gute, für ihn individuell angepasste Therapie bekommen kann. Und das ist das, was heutzutage eigentlich auch jeder Patient verdient hat.
Ja, wie du richtig sagst, Oliver, das war wieder mal großartig, wie ich so schön sage. Ein großartiger Schlusssatz. Herzlichen Dank dafür. Spitzenversorgung für unsere Patientinnen ist Teamarbeit. Ich denke mal, das ist unser großes Motto. Danke, Oliver, dass du auch wieder Zeit gefunden hast. Und danke an unsere Gäste aus Krems und aus Tulln, super, dass ihr da wart. Und das Wort Radiologietechnologe. Das üben wir, aber das ist wieder
sag's deiner, Donau-Dammschiff. Sagst deiner Frau, die ist eh Logopädin.
Aber Oliver, wir haben jetzt nicht über KI geredet.
Ja? Wir haben nicht über KI geredet, aber auch das hätte ich gesagt.
Das verschieren wir.
Verschieren wir auf die nächste Folge.
Super.
Vielen Dank, ihr beiden. Gute Heimreise. Vielen Dank für eure Zeit.
Herzlichen Dank für die Einladung nochmal.
Fein war's.